Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Vielen, vielen Dank an dieser Stelle schon mal für all eure E-Mails, für all das Feedback, für all die Ideen, die ihr in diese Sendung einbringt, denn Achtsam ist keine Einbahnstraße. Also wir besprechen hier in diesem Podcast, in dieser Sendung quasi immer wieder Themen, wo es darum geht, wie können wir achtsamer leben, und zwar für uns, für unsere Familie, mit unserer Familie, in unserer Partnerschaft, aber auch mit dem Planeten und mit allen Lebewesen auf dieser Erde. Das würde ich mal so grob als Überschrift hier reingeben. Wir sind einmal Dr. Mai Höeng Nguyen. Hallo.
Hallo.
Sie macht am Ende einer jeden Folge immer eine Übung für uns alle. Und falls ihr jetzt sagt, das weiß ich doch alles schon, ich weiß doch, dass ihr das wisst. Aber wir wollen ja auch Menschen inkludieren, die jetzt gerade in diesem Augenblick die erste Folge Achtsam in ihrem Leben hören. Uns gibt es schon so lange. Mai Höeng, du hast da immer einen besseren Überblick, wie viele Folgen wir haben und seit wann es uns schon gibt. Irgendwie vergesse ich das immer. Ich weiß auch nicht, wie so ein unromantischer Liebhaber, der immer den Jahrestag vergisst. Aber du weißt es. Wie lange gibt es uns jetzt schon?
Also im August wird es uns 5 Jahre schon geben. Das ist richtig krass.
Wow.
Und heute, das müsste so die 327. Folge sein.
Das ist ja schon Wahnsinn, ne? Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat.
Ja.
Ich bin Diane, ich bin Moderatorin, Keynote-Speakerin, Autorin, Gründerin und auch ein großer Nerd bei diesen Themen. Wir schreiben uns auch immer in unserer Freizeit zu all diesen Themen, wenn wir irgendein cooles Buch finden oder irgendeine spannende Studie zu unseren Themen oder so. Also wir lieben das hier, was wir tun, tatsächlich finden es interessant und freuen uns sehr, wenn ihr uns schreibt mit Ideen. Und genau das hat Maren gemacht. achtsam@deutschlandfunknova.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und Maren hat gesagt, was ist denn eigentlich mit Burnout? Jetzt, Mai Höeng, du bist ja Psychologin und Verhaltenstherapeutin, Autorin auch, und du beschäftigst dich ja viel mit Burnout, ne? Redest du mehr darüber, was kann man präventiv machen, oder in deiner Arbeit wahrscheinlich, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ne?
Tatsächlich kommen die PatientInnen zu mir, wenn das Kind schon wirklich in den Brunnen gefallen ist, wenn es schon sehr heftig ist. Also ich kenne selten welche, wo ich sagen würde, wir müssen mal präventiv gucken oder so. Die meisten, die sich dann wirklich in Psychotherapie begeben, die leiden schon, haben auch schon die ersten Krankschreibungen und so. Aber es wäre natürlich viel besser, wenn man sich präventiv damit beschäftigt.
Okay, jetzt gibt's auch so Präventionskurse von der Krankenkasse und so weiter. Aber Maren hat gesagt, ja, ich bin jetzt drin und kenne auch Leute, die drin sind und so. Und deswegen dachten wir, Maren, vielen Dank für diesen schönen Input. Sprechen wir auch darüber mal, weil es ist ja genau die Frage. Ich bin jetzt drin, was mache ich jetzt? Wie geht's jetzt weiter, ne?
Ja, also viele sind auch mittendrin und merken trotzdem noch nicht, dass sie mittendrin sind.
Oh, interessant.
Das ist ja auch krass, ja. Also das ist ja wirklich so, es gibt viele, viele Phasen und Stufen, und das sind auch keine Vorstufen oder so, sondern wirklich, wenn man schon drin ist. Und deshalb finde ich es wichtig, nochmal so zu gucken, was ist denn eigentlich überhaupt Burnout? Und das ist ein Syndrom, sprich, das ist ein Blumenstrauß an vielen verschiedenen Symptomen, vor allen Dingen gekennzeichnet durch so eine emotionale Erschöpfung, durch übermäßigen Stress und Sinnverlust auf der Arbeit, das Gefühl, irgendwie ineffizient zu sein und Menschen eher dann irgendwie auch als Objekte zu betrachten. Und Burnout so als solches ist keine medizinische Diagnose. Zum Beispiel eine Depression ist eine Diagnose. Da würde man auch so einen Code bekommen. Also zum Beispiel auf eine depressive Episode F32. Das seht ihr dann auf den Krankschreibungen beispielsweise. Mhm. Und Burnout, das ist quasi so ein Zusatzcode. Also das ist, wenn ihr es ganz genau wissen wollt, Z73, das beschreibt Probleme in Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung. Ja. Und wichtig ist, es hat halt diese drei Komponenten. Das Gefühl der Erschöpfung, aber auch so eine geistige Distanz zur Arbeit oder Gefühle von Negativismus oder auch schon Zynismus, wenn man anfängt, so verächtlich zu sein oder zu mit Spott zu reagieren auf KlientInnen oder so, ne? Und Ja, sich nicht mehr effektiv zu fühlen. Genau. Das ist erstmal so ganz grob, was Burnout eigentlich ist. Und mir begegnet das manchmal schon, dass ich PatientInnen auch habe, die kommen, die fühlen sich super erschöpft, aber die sagen dann nicht, ja, ich habe jetzt ein Burnout oder so, sondern ich fühle mich irgendwie nicht gut und ich kann auch jetzt nicht arbeiten, aber die würden es so gar nicht benennen. Das gibt's auch. Das ist auch sehr spannend, finde ich.
Das ist total spannend, weil hier in Achtsam geht es ja auch immer wieder darum, sich selber zu beobachten, in die Stille zu gehen, in sich reinzuhören. Ne? Was hatten wir schon für schöne Folgen zum Thema irgendwie, seine Emotionen wahrzunehmen, sie auch wirklich zu fühlen, auch den Zusammenhang zwischen Emotion und körperlicher Reaktion darauf und wieder zurück, ne? Wie der Körper, wie ich den behandle, wie der dann natürlich Emotionen auch wiederum erzeugt und da immer wieder in dieses Ping-Pong reinzugehen, achtsam mit zum Beispiel Meditation, aber auch mit vielen verschiedenen anderen Tools und Dingen, die man eben lernen und üben kann, wie auch zum Beispiel die Übungen, die du immer für uns vorbereitest am Ende dieser Folge, am Ende jeder Folge. Das sind ja alles so Tools und Möglichkeiten, wie wir achtsam in uns reinhören. Und deswegen wollen wir da mal durchgehen und gucken, wie erkenne ich denn das, ob ich Burnout betroffen bin? Deswegen ganz, ganz wichtig, wenn ihr auch Leute kennt, denen es im Moment nicht gut geht, teilt gerne mit denen diese Folge, weil vielleicht ist es ein Burnout? Wir wissen es natürlich nicht. Ne? Also Mahjong ist auch an dieser Stelle die Podcast-Host, sage ich mal, und nicht eure Therapeutin. Ich weiß, das haben wir auch schon oft gesagt, aber man kann es gar nicht oft genug sagen. Das heißt, wir können natürlich nicht wissen, ob ihr oder eure Schwester oder Bruder, Vater, Mutter, Kind jetzt ein Burnout hat, aber wir können die Informationen an dieser Stelle zusammensammeln. Deswegen gehen wir doch da mal durch. Woran kann ich es merken? Da gibt es ja richtig auch so einen Katalog, ne?
Ja, so ein Stufenmodell, also es gibt verschiedene Modelle auch, aber ein Stufenmodell, das wurde von dem Psychoanalytiker Herbert Freudenberger geprägt, 1974. Er hat es erstmals diesen Begriff auch in die wissenschaftliche Literatur eingebracht, ja, mit 12 Phasen. Wichtig bei solchen Phasenmodellen ist, die müssen nicht zwingend aufeinander folgen, also nicht Phase 1, 2, 3, so wie das in der Literatur abgebildet wird, sondern das kann auch sein, dass man in Phase 5 ist, dann rutscht man wieder in Phase 2 und das macht es, glaube ich, so schwierig, das auch manchmal zu erkennen. Also horcht da wirklich achtsam in euch rein oder vielleicht seht ihr das auch schon bei Angehörigen. Dann könnt ihr diese Folge gerne verschicken. Also fangen wir einmal an mit Stufe 1. Da sieht man, dass die Menschen so einen totalen Über-Ehrgeiz zeigen. Also sie haben sehr hohe Erwartungen an sich und wollen unbedingt erfolgreich sein und haben wirklich so einen Zwang, sich zu beweisen, arbeiten dann auch. In der zweiten Stufe zeigt sich das mehr, also so ein verstärkter Einsatz. Man sieht, die arbeiten immer mehr, wollen Ziele erreichen, Überstunden und noch mehr Überstunden, also sind eigentlich total engagiert. Das würde man ja eigentlich so nicht unbedingt mit Burnout assoziieren, weil man denkt, naja, Burnout, das ist ja jemand, der komplett ausgebrannt ist, der kann dann nicht mehr arbeiten und macht nichts mehr. Aber dieses Überengagement, das ist auch schon ein Zeichen.
Oh, krass, aber das muss jetzt auch nicht, wenn jemand überengagiert ist, weil er zum Beispiel gerade seine Masterarbeit schreibt oder weil er gerade seine Ausbildung fertig macht oder weil er gerade was Neues lernt oder eine Weiterbildung macht. Das heißt ja jetzt nicht per se, dass man auf dem Weg in Burnout ist, weil man ehrgeizig ist, oder?
Das stimmt. Also es ist nicht der Fall. Und auch wenn jemand mal erschöpft ist, ja, weil eine schwierige Projektphase gerade da war oder so, oder zum Beispiel Abschlussarbeit, ist man auch noch nicht in einem Burnout.
Wir kennen das ja beide auch. Wir haben ja schon mal eine Folge über die Scanner-Persönlichkeiten gemacht, dass wir beide natürlich ganz oft Sachen machen, weil es uns so viel Spaß macht. Jetzt sind wir nicht automatisch sofort im Burnout, wenn wir gerade ein Projekt haben, was uns Spaß macht, ne?
Genau, ja, also da, das ist nicht so absolut, aber in der Menge. Also wenn jetzt alles überall so ein Häkchen dann ist, dann würde ich mir wirklich Gedanken machen.
Ne? Okay, also es geht weiter.
Genau,
es gibt noch mehr.
Ja, es gibt auch, jetzt gibt ja 12, ne?
Jetzt geht's
also
erst
die
los.
Dritte Phase, Vernachlässigung eigener Bedürfnisse. Also wenn man auf Pausen verzichtet, der Schlaf schon sehr unruhig wird, Ein- oder Durchschlafstörung und auch die Freizeit komplett ignoriert wird, weil immer ja zugunsten der Arbeit wird das aufgegeben. Das ist auch kein gutes Zeichen. Dann die vierte Phase, Verdrängung von Konflikten. Also wenn erste Warnzeichen gesehen werden oder auch rückgemeldet werden, dass die ignoriert werden oder auch kleingeredet werden. Ach, das macht doch nichts, ist doch nicht schlimm und so, ne? Wenn dann zum Beispiel die PartnerInnen oder Freunde auch sagen, so bist du dir sicher? Das ist irgendwie schon sehr viel, was du da machst. Und dann immer so, nee, ne? Also gesünder wäre es dann zu sagen, okay, krass, ist es mir vielleicht nicht aufgefallen. Ich guck mal hin, ich horch mal dahin. Aber dieses Verneinen, dieses Vermeiden, Verdrängen, das ist kein gutes Zeichen, ja.
Und dann geht's weiter mit Rückzug. Ne? Man zieht sich sozial zurück und meidet Kontakte. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Neudeutsch-Red Flag auch, ne?
Unbedingt, denn wir sind soziale Wesen und wenn wir uns dann auch nicht mehr so verbunden zu anderen fühlen, weil wir irgendwie denken, die verstehen uns eh nicht mehr oder es kostet so viel Kraft, in die Verbundenheit zu gehen, in die Gesellschaft zu gehen, das ist auch nicht gut. Dann sind noch andere Stufen wie die Umdeutung von Werten, also wenn Familie, Freunde, Hobbys einfach die Bedeutung verlieren. Wir sprechen ja hier auch immer wieder über Werte, später auch nochmal an einer Stelle, aber die Arbeit, wenn die wirklich den höchsten Stellenwert hat und halt wirklich immer, also wie gesagt, während einer Abschlussphase, wo man eine Abschlussarbeit hat, dann ist das halt mal so. Dann muss man manchmal auch durchpushen, obwohl man keine Lust hat, ja. Aber das ist dann gerade die Priorität. Aber wenn das andauernd immer die Arbeit ist, ne, verleugnet diese ganzen Probleme, gestresst und erschöpft sein. Und dann in der achten Phase so ein verändertes Verhalten zeigen. Also wenn andere schon bemerken, dass man sich ungewöhnlich verhält, also gereizt ist, traurig oder auch gleichgültig. Oder man spricht mit der Person und die ist irgendwie gar nicht richtig anwesend. Und dann spricht man es an und die Person sagt dann auch, ne, weiß ich nicht, weiß nicht, wovon du redest irgendwie so. Ne? Wenn andere es auch merken. Ja.
Und dann, wenn wir auch darüber sprechen, dass man selber in sich reinfühlt, dann ist tatsächlich auch eine Phase die Depersonalisation. Also man fühlt sich wie eine Maschine. Das ist ja auch, Achtung, liebe achtsam Hörer und Hörerinnen, wir, die wir vielleicht achtsam mal mehr und mal weniger üben, trainieren und praktizieren, ne? Das ist auch etwas, wo man ganz besonders sensibel und achtsam hinfühlen muss.
Ja, ich finde schon auch, wenn man so verflacht ist und sich innerlich irgendwie leer fühlt, das ist schon sehr, sehr roter Bereich. Also das ist kein Zeichen mehr von so einer Vorstufe oder so, wenn gar keine Emotionen mehr da sind oder man sich irgendwie so entfremdet einfach vom eigenen Leben fühlt, ne? So eine richtige, auch innere Leere hat, ja.
Und jetzt sind wir schon bei Phase 9.
Stimmt, ja, genau, ja, das geht schon weiter, ne? Mhm. Sich auch versucht abzulenken, ja, weil diese innerliche Leere, die wird oft auch als sehr, sehr unangenehm beschrieben und manche versuchen das dann zu, sich abzulenken durch, ja, viel Essen oder Alkoholkonsum oder so oder andere Mittel, ne?
Wie zum Beispiel, aber auch Internet, ne? Also gerade, das wird auch immer krasser, so Reels gucken bei Instagram oder TikTok-Videos gucken und da stundenlang zu scrollen. Und wir haben immer wieder drüber gesprochen, über dieses Doom-Scrolling, dass man nicht aufhören kann, weil man natürlich Dopamin-Duschen bekommt, wenn man noch ein Video und noch ein süßes Video und noch ein lustiges und noch ein, und so. Ich kenne das von mir selber auch, dass ich sage, Diana, jetzt ist schon wieder irgendwie eine Stunde um, eine ganze Stunde und du hast die ganze Zeit witzige kleine Videos geguckt. Das ist gefährlicher, als man denkt, ne? Weil das eben auch einen so taub werden lässt.
Ja, und es geht ja so schnell, ne? Das ist auch so leicht verfügbar. Es ist die Energie, die man vermeintlich reinstecken muss, um eine Freundin, um einen Kumpel irgendwie so zu treffen, scheint irgendwie viel höher als zu Hause zu sitzen und einfach sich diese Videos anzugucken. Aber es ist halt langfristig nicht gut. Ne? Mhm.
Und jetzt sind wir bei 11 und 12.
Genau, da ist schon die Depression. Also wirklich, wenn auch eine klinische Depression vorliegt, Interessenverlust und so gedrückte Stimmung und all die Symptome, die bei einer Depression noch dazukommen. Und 12 dann wirklich eine völlige Erschöpfung. Also wenn man körperlich, emotional und geistig total am Ende ist und das Gefühl hat, nicht mehr weitermachen zu können. Und viele PatientInnen berichten mir dann so, das fühlt sich an, als ob der Stecker einfach gezogen ist. Also komplett, dass da nichts mehr geht. Ja, also und das ist dann etwas, wo ich auch sagen würde, puh, also ambulant weiß ich auch nicht, ob man da so, da muss man gucken im Individualfall, ob mal ambulante Psychotherapie da hilft oder nicht schon sogar ein Klinik-Setting. Ja.
Okay, jetzt haben wir also quasi geklärt, gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt also einen Burnout. Wir haben das irgendwie mitgekriegt, man ist vielleicht mal in Phase 3 und mal in Phase 10. Dann fühlt man sich wieder nach Phase 12 und dann wieder nach 8 und so weiter. Du hast ja gesagt, es ist nicht immer nur eine Folge der nächsten, sondern es sind vielleicht auch Mischphasen, Situationen. Und wir sind jetzt also mittendrin. Was machen wir jetzt?
Ja, das, was ich jetzt sage, es hört sich für die einen vielleicht einfach an, für die anderen ist es sehr, sehr schwer. Nämlich, dass es erstmal anzunehmen gilt, zu akzeptieren, diese eigene Situation, die ist so. Weil viele Menschen, die machen ja ihre Berufe sehr, sehr gerne. Wir wissen ja, Burnout kommt vor allen Dingen aus Berufen, aus sozialen Berufen oder LehrerInnen, wo wir im Kontakt mit Menschen sind. Und dann sich einzugestehen, ich kann das jetzt gerade nicht mehr. Das ist so schwer, ne? Man will das verdrängen. Aber der erste Schritt ist zu sagen, hey, ich habe wirklich jetzt ein Problem, ne? Und muss das jetzt erstmal akzeptieren. Mir muss es nicht gefallen, aber das ist jetzt erstmal so. Und da helfen uns Metaphern aus der Akzeptanz-Commitment-Therapie. Also ich habe zwei Metaphern mitgebracht. Eine Metapher ist die sogenannte Treibsand-Metapher, die besagt, naja, je mehr du gegen den Treibsand halt kämpfst, unangenehme Gefühle oder Gedanken oder die Tatsache, dass es einem jetzt gerade schlecht geht, desto tiefer sinkst du halt ein. Und erst wenn du aufhörst, dich dagegen zu wehren und dich diesem Erleben für den Moment einfach hingibst, ja, zu sagen, das ist jetzt gerade so, ich habe gerade diesen Burnout, erst dann kann man sich ja wieder ein bisschen bewegen. Ähnlich die Busfahrer-Metapher, wir können uns vorstellen, du bist der Fahrer deines Lebensbusses quasi und die Passagiere, Gedanken, Gefühle, wie zum Beispiel Sorgen, Zukunftsängste, auch Erinnerungen, die steigen zwar manchmal ein und die sind manchmal auch unangenehm, aber du kannst sie halt nicht kontrollieren. Du kannst sie ja jetzt auch nicht direkt rauswerfen, aber du entscheidest immer noch, wohin der Bus fährt. Und so hast du auch Kontrolle über dein Leben, wenn du es erstmal akzeptierst, dass manchmal so unangenehme Zustände da sind.
Ach, das ist ja auch eine schöne Metapher, die Busfahrer-Metapher. Weil dann sagt man, ja, okay, ich habe gerade vielleicht ein paar unangenehme Fahrgäste hier gerade, aber trotzdem, ich lenke diesen Bus. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Okay, und dann hat man, weiß man wahrscheinlich, also ja, du hast es eben schon gesagt, dieses Akzeptieren, ne? Das ist nicht einfach, es ist eine Reise, man kann nicht den Schalter umlegen, ne? Man kann sich dem annähern immer wieder, indem man jeden Tag, ja, vielleicht auch eine Meditation macht und wirklich da, weil Meditation ist ja im Grunde auch Akzeptanz üben. Wir haben all diese vielen Gedanken, die bevölkern unseren Kopf und wir haben immer wieder gesagt, this too shall pass, also alles wird gehen, ein Gedanke und ein Gefühl hat einen Anfang und auch ein Ende, das heißt, Meditieren ist das Training für diese Akzeptanz, sage ich immer. Also wer jeden Tag meditiert und sich dazu irgendwie vielleicht am Anfang auch zwingt, später, wenn man es regelmäßig macht, ist es dann schön und man will es machen, aber vielleicht am Anfang ist es noch sehr schwer, da reinzugehen, dann ist das ein Trainingslager für die Akzeptanz, die, wenn man das vielleicht noch nie gemacht hat, erstmal sehr abstrakt klingt und auch ein bisschen nervig. Ich will das aber nicht akzeptieren, ich möchte dagegen kämpfen. Okay, kann ich nachvollziehen, aber der nächste Schritt ist, ich habe es jetzt vielleicht akzeptiert. Was jetzt?
Und dann können wir kleine Schritte auch gehen und uns Hilfe suchen. Also eine erste Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner wäre zum Beispiel die Hausärztin oder den Hausarzt. Also wirklich den aufsuchen, sich beraten lassen. Weil manchmal ist es so, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen, merken einfach nur, uns geht's schlecht. Und da kann es auch helfen, sich erstmal krankschreiben zu lassen. Ja, also das ist für viele schon mal sehr entlastend, seien es 1 oder 2 Wochen, um sich erstmal zu sortieren. Also ich hatte letztens oder auch immer wieder mal PatientInnen im Erstgespräch da und ich sagte so, oh Gott, sie müssen sich krank schreiben lassen, sie sind einfach krank. Und die meinten dann so, nee, das geht nicht, ich kann nicht, ich kann das einfach nicht, ja, weil sie es einfach nie gelernt haben, so eine Pause zu machen. Und da sage ich immer, zum Arzt gehen und dann kann der Arzt ja auch nochmal, ja, beraten oder so, ne? PsychotherapeutInnen können nicht krank schreiben, das können nur Ärzte. Also dahin gehen und gegebenenfalls auch mit dem Arbeitgeber sprechen. Da muss man aber mal gucken, wie die so aufgestellt sind. Sind die offen? Hat man schon mal gehört, dass man mit denen darüber sprechen kann oder ist es schwierig? Das ist leider so, dass es nicht immer sehr sicher ist und dass manchmal auch wirklich Unverständnis vorliegt. Das ist ja auch mitunter eine Ursache, warum Menschen überhaupt ins Burnout kommen, ne? Das kann helfen. Längerfristiger zum Beispiel auch eine Kur, eine stationäre Behandlung. Da gibt es ganz ausgewiesene Kliniken, psychosomatische Kliniken, die sich darauf spezialisiert haben, Burnout-Behandlung durchzuführen. Und da sind dann so Behandlungselemente wie natürlich eine Diagnostik, einzeltherapeutische Gespräche, Gruppentherapie, Sport- und Bewegungstherapie, aber auch natürlich Entspannungs- und Stressbewältigungsangebote. Oder Soziotherapie, wo es auch darum geht, nochmal zu gucken, was ist denn am Arbeitsplatz so schwierig oder so. Das kann wirklich auch helfen.
Also verschiedene Dinge auch ausmachen, wobei, wenn man natürlich akut im Burnout ist, dann kann man wahrscheinlich gar nicht so den Überblick behalten, ne? Mhm. Als selber Betroffener zu sagen, okay, was muss ich denn am Arbeitsplatz ändern, damit es mir besser geht. Dazu hat man wahrscheinlich in dem Augenblick keine Kapazitäten, oder?
Das nicht, aber wenn man zum Beispiel in so eine Kur geht oder eine Klinik oder so, da gibt's Soziotherapeuten und die gucken sich das mit einem an. Also das würde ich niemals von irgendjemandem erwarten.
Man erarbeitet
dass die Person
zusammen.
Das selbst macht. So, man erarbeitet zusammen. Die rufen teilweise, wenn man das will, auch gemeinsam an, suchen das Gespräch auf oder so. Ne, das ist, dann geht's vielleicht auch um Wiedereingliederungen oder sowas. Ja, also da gibt es wirklich Verfahren, wie man da weitermachen kann oder auch mit dem Betriebsrat sprechen oder so, wenn das Unternehmen größer ist. Aber alleine, um Gottes Willen, das verlangt keiner. Das ist auch wirklich überfordernd, wenn man das gerade einfach nicht kann, akut, ne?
Aber in einer Psychotherapie auch sich selber achtsam wahrnehmen, ne? Weil um jetzt nochmal, und das werde ich jetzt öfter machen, die Busfahrermetapher zu benutzen, man selber fährt ja den Bus. Das heißt, es ist ja immer ein Zusammenspiel aus, ich sag mal, dem System, also dem Unternehmen und einem selber. Man selber, der da in diesem System arbeitet irgendwie. Und wenn ich der Busfahrer sein will, dann muss ich natürlich auch mal gucken, meine eigene Route. Ich muss meinen eigenen Bus warten. Ich muss zum TÜV gehen damit. Ich muss gucken, kann ich überhaupt gut fahren? Wo will ich langfahren? Was ist der beste Weg? Und so, also auch in einer Psychotherapie selber mir meine Muster angucken. Ne?
Unbedingt. Und es gibt schon auch Menschen, die sind ja eher prädestiniert für Burnout. Also Menschen, die zum Beispiel einen sehr hohen Anspruch haben, perfektionistisch sind, sich nicht abgrenzen können. Ne? Da wäre es spannend zu gucken, wo habe ich denn all diese Muster gelernt? Oft liegt es dann doch in der Biografie. Warum fällt mir das so schwer? Und dann Techniken zu erlernen, wie man zum Beispiel Nein sagen kann oder wie man statt 100% nur 70 gibt oder um Hilfe bitten oder so. Und das sind Dinge, die würde man dann in einer Einzeltherapie erarbeiten. Und das sind dann wirklich nochmal so tiefgreifendere Muster.
Und da kommt jetzt wieder die Achtsamkeit ins Spiel, weil die Achtsamkeit kann eben ein wunderbarer Kompass durch den Burnout sein, ne?
Ja, unbedingt. Also für all jene, die zum ersten Mal hier einschalten, was ist eigentlich Achtsamkeit? Achtsamkeit ist das Gewahrsein dessen, was in uns und um uns herum passiert, also im gegenwärtigen Moment. Also zu gucken, welche Menschen sitzen denn gerade in meinem Bus? Ja, sind die laut, sind die leise? Was sind denn deren Botschaften? Wie geht's allgemein im Bus, also zum Beispiel meinem Körper? Und wie sieht's mit meiner Umwelt aus? Fahre ich bei Regen in der Nacht oder so weiter? Ne? Also dass ich wach bin für all das, was passiert in diesem Moment, ohne es verurteilen zu wollen. Und hier vielleicht an der Stelle, wir kriegen immer wieder die Frage, naja, nicht bewerten, das geht doch eigentlich gar nicht, weil unser Geist, der macht das doch automatisch. Wir sprechen ja hier auch manchmal von unangenehm und angenehm, positiv und negativ. Und es ist so, natürlich kategorisiert unser Geist und sagt, das fühlt sich angenehm an, das fühlt sich nicht angenehm an. Aber wenn wir das erstmal betrachten und nicht direkt mit dieser Reaktion reagieren, ja, wie zum Beispiel, oh, unangenehm, ich will direkt weg, ich will vermeiden oder so, haben wir viel mehr Freiheit darüber und sind dann nicht so gesteuert von unseren Aversionen oder so oder Dinge, die wir sehr mögen. Also wenn ich so direkt einen Keks sehe und ich weiß, naja, eigentlich tut mir gerade Zucker nicht so gut, ich habe zum Beispiel Migräne oder so, da haue ich nicht direkt den Keks runter oder so, sondern ich sage so, okay, ich atme mal kurz durch und der Keks, der hat keine Power über mich oder so. Und das natürlich tut das der Geist, der hat eine Meinung zu einem, aber wir haben da Freiheit zwischen Reiz und Reaktion.
Ja, auch ein wunderschönes Zitat wieder. Ja, zwischen Reiz und Reaktion, da liegt ein Raum und da liegt die Freiheit, da liegt unsere Freiheit und da können wir uns treffen. Und um das alles zu üben, da haben wir ja all unsere Tools eben seit all diesen vielen Jahren in diesen Achtsam-Folgen besprochen, wie zum Beispiel Meditation. Ich habe es eben schon gesagt und da gibt es aber auch viele verschiedene Achtsamkeitsübungen, die du vielleicht an dieser Stelle auch noch mal kurz droppen kannst.
Genau, ich droppe mal ein bisschen, denn es ist wichtig, dass ihr eure Meditation findet. Also Menschen, die gerade sehr, sehr unruhig sind und innerlich, körperlich so eine Unruhe spüren, die haben Schwierigkeiten oft damit, die Augen zu schließen, sich ruhig hinzusetzen, weil sie auch Angst davor haben, was kommt denn da für eine Lawine an Emotionen oder keine Ahnung was. Ne? Da kann das zum Beispiel helfen, wenn wir eine Gehmeditation praktizieren oder eine Essmeditation, dass wir uns Zeit nehmen und ganz bewusst unser Essen genießen und beobachten, was sind denn da für Texturen, woher kommt das Essen, welche Farben sehen wir, ohne das Handy dabei irgendwie im Blick zu haben. Auch Geschirr spülen ist eine meiner Lieblingsmeditationen, Zähne putzen, also es bewusst zu machen und wirklich ganz wach zu sein und auch immer wieder diesen Anfängergeist einzuladen. Ah, ich mache das jetzt zum ersten Mal, ich versuche das jemandem zu beschreiben, der das gar nicht kennt, wie fühlt sich das denn an? Oder auch im Alltag an einer roten Ampel stehen bleiben und bewusst atmen und durch dieses bewusste Atmen wahrzunehmen, wie ich ein- und ausatme. In diesem Moment bin ich ja schon in der Gegenwart, denn mein Atem kann nicht in der Vergangenheit stattfinden oder in der Zukunft. Wenn ich mich jetzt mit dem Atem verbinde, dann bin ich jetzt hier. Ne? Also und das findet jetzt statt. Also könnt ihr ja auch mal gerade, wenn ihr uns zuhört, mal zurück zum Atem kurz. Wie atme ich gerade? Ist es eher tief oder langsam oder irgendwie doch flach? Und gar nicht verurteilen, sondern es ist, wie es ist. Und dann sammeln wir uns schon ein bisschen, da reichen 3 Atemzüge und weiter geht's.
Und da habe ich mal eine schöne Affirmation gelesen in einem der vielen Bücher. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es hieß, aber das begleitet mich seitdem. Und zwar der Satz, es ist, wie es ist und ich gebe mein Bestes oder ich tue mein Bestes. Das hat mich so berührt, dieser eine Satz, weil das ist ja auch Achtsamkeit, ne? Weil das ist auch Akzeptanz. Es ist, wie es ist, aber und ich gebe mein Bestes. Also man muss gar nicht aber sagen, ne? Man sagt ja immer eher und ich gebe mein Bestes. Weil der Widerstand, etwas anders haben zu wollen, als es ist, bringt uns Leiden. Da haben wir auch ganz oft drüber schon gesprochen. Aus dem Buddhismus sagt man ja, der Widerstand gegen die Dinge, die uns umgeben, das ist das Leid, nicht unbedingt die Situation. Und deswegen ist in jedem, ja, auch das ist so ein bisschen so ein abgenüdelter Spruch, aber in jeder Krise, wie zum Beispiel im Burnout, steckt eine unglaubliche Chance. Und da immer wieder hinzugucken, das, was ich hier lerne, das wird mir für den Rest meines Lebens nie wieder verloren gehen. Das heißt, das sind wirklich Skills, nämlich das Achtsamsein, das Atmen, das Akzeptieren, das zu sagen, ich tue mein Bestes in diesem Augenblick und das ist gut genug und das ist in Ordnung so. All dieses, was wir lernen in dieser Zeit, ist ein Geschenk, auch wenn es sich natürlich wie ein unangenehmes Geschenk anfühlt in dem Augenblick, wo man drinsteckt. Als du eben gesagt hast, noch von der Rosine gesprochen hast, würdest du denn empfehlen, tatsächlich zum Beispiel einen MBSR-Kurs, wir haben dazu auch Folgen auf deutschlandfunknova.de, findet ihr das ganze Archiv von allen Folgen von uns, da vielleicht auch einfach MBSR einmal als Suchbegriff eingeben bei uns auf der Seite. Dazu haben wir schon Folgen gemacht. Also würdest du sagen, wenn man gerade in einem Burnout ist und eben verschiedene Sachen ausprobiert, sich wieder versucht, mehr zu spüren. Ist ein MBSR-Kurs eine gute Idee?
Ich habe tatsächlich eine Studie auch später mitgebracht, die nochmal zeigt, dass es helfen kann, einen MBSR-Kurs, weil das ja auch nochmal schön ist, das in der Gruppe zu machen. Bei dem MBSR-Kurs ist es ja so, dass die Leute, die den Kurs vorbereiten und auch durchführen, also die TrainerInnen, die führen ein Erstgespräch mit einem, um nochmal so zu gucken, ist das alles erfüllt an den Kriterien? Denn bei Burnout kann es manchmal auch sein, dass trotzdem auch eine Depression vorliegt, eine akute oder auch eine Angststörung oder so. Und je nachdem, wie schwer die Symptomatik ist, sprengt es das vielleicht, ja. Und MBSR wird empfohlen als Präventionskurs. Aber je nachdem, und das würde ich immer individuell klären, würde ich sagen, spricht nichts dagegen. Aber wenn die anderen Symptome zu stark sind oder wenn es zu akut ist und man sich auch gar nicht darauf einlassen kann, weil es erfordert halt auch viel, ne? Also bei MBSR soll man jeden Tag 45 Minuten Hausaufgaben machen. Also diese Übung, die ich eben euch genannt habe, da kommen ja auch die Effekte zustande. Und wenn man das gerade nicht kann, weil es einem zu schlecht geht, dann geht es eher nicht so. Aber klärt das in einem Gespräch, da sind die sehr, sehr offen und super transparent.
Und dann ist ja das Problem, du weißt es, dass man nicht sofort einen Therapieplatz bekommt. Das heißt, man ist vielleicht am Anfang dieser Reise noch sehr auf sich allein gestellt. Also dann hat der Hausarzt vielleicht gesagt, ja, ich würde sagen, diese Diagnose ist ein Burnout und dann ist man erstmal ganz alleine, weil es vielleicht eben auch anstrengend ist, all die Listen runter zu telefonieren und einen Therapieplatz überhaupt zu bekommen, dann auch einen Therapeuten, eine Therapeutin zu finden, mit der man vibet, also die man mag oder mit dem man gut arbeiten möchte oder so. Ne, das ist alles nicht so einfach. Das heißt, wir können auch erstmal an dieser Stelle hier als Podcast quasi darüber sprechen, was können wir jetzt tun, ne?
Genau. Noch ein kleiner Tipp zum Hausarzt gehen. Wenn es dringend ist, lasst euch einen Dringlichkeitscode geben. Das hilft manchmal auch. Dann kriegt man dann vielleicht auch eher noch einen Therapieplatz. Also ja, das ist so ein Side-Tipp. Mhm. Wenn wir wissen, okay, wir können da jetzt nicht direkt Hilfe von außen bekommen, finde ich es erstmal ganz wichtig, Prioritäten zu setzen. Prio bedeutet auch eins. Das bedeutet, du selbst bist die Priorität. Alles andere kommt danach. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern es ist wirklich fast eher ein Überlebensinstinkt. Und was ich damit meine ist, wir können nicht alles auf einmal klären und diese ganzen, oft ist es ja auch so mit der Pflege oder so, dass Menschen, wenn sie Angehörige pflegen, dass sie dann auch in so einen Burnout reinschlittern. Ne? Menschen wollen es allen recht machen, aber jetzt, in diesem Moment, geht das einfach nicht. Also eine andere Metapher, die ich auch gerne benutze, wenn wir jemanden sehen, der ist irgendwie am Ertrinken, wir können aber selbst nicht schwimmen und springen dann rein, dann wisst ihr, was passiert. Also es ist wichtig, nicht mit Egoismus, aber dass wir erstmal nach uns gucken und dann können wir aus dieser Kraft, die wir haben, anderen auch helfen. Also genau zu schauen, okay, wenn mein Schlaf gerade mein krasses Problem ist, ja, dann muss ich gucken, wie kann ich besser schlafen. Und wie in jeder Krise empfehle ich, sich erstmal auf das Unmittelbare zu fokussieren. Also mein Spirit Animal, was ich vorschlage, ist dann die Eintagsfliege. Also wenn wir total in der Krise sind, ja, dann denken wir nicht, oh Gott, was mache ich in 6 Monaten oder kann ich wieder zurück zum Job, sondern nein, ich denke am Anfang erstmal von Woche zu Woche und je krisenhafter es ist, dann nur in 3 Tagen. Oder Eintagsfliege, ich denke nur, was mache ich heute an diesem Tag? Und je schlimmer es wird, dann was mache ich die nächsten 3 Stunden, ne? Und nicht mehr. Und wenn man das geschafft hat, dann weitergehen, ne? Und das kann wirklich helfen, sich auch Wochenpläne zu machen oder halt einen Tagesplan, sich morgens aufzuschreiben, okay, was ist das Highlight, was ich heute mache? Sei es ein Spaziergang oder so, ne? Was werde ich essen? Wie werde ich mich bewegen oder so? Wen kann ich treffen? Und diese Struktur von einem Wochenplan oder einem Tagesplan gibt auch schon mal Sicherheit.
Und ein ganz wichtiger Schlüssel ist Selbstfürsorge, gerade in dieser Zeit, Mitgefühl, mit sich selber so umzugehen wie mit der besten Freundin oder dem besten Freund, ne?
Ja, und das ist für viele natürlich auch nicht einfach, weil Menschen, die irgendwie sehr hohe Ansprüche haben, dann in so einen Burnout reinschlittern, die sind oft in der Selbstkritik drin. Aber auch gerade dann ist es ja wichtig, ne? Also Selbstmitgefühl oder Mitgefühl, das besteht aus 3 Komponenten. Einmal zu sich selbst freundlich sein und dann achtsam auch, also zu spüren, wenn es mir gerade nicht gut geht und dann auch dieses gemeinsame Menschsein zu erkennen. Also es gibt auch andere Menschen, denen das schon passiert ist, die gerade auch in diesem Moment, so wie du, an einem Burnout leiden. Und es gibt Menschen, die das, wie du, auch überwinden werden. Und dann fühlt man sich nicht mehr so ganz alleingelassen, was ja echt so ein fieses Gefühl ist, so abgetrennt sein von der Gemeinschaft. Übrigens kann man auch so einen Mitgefühlskurs machen, also von der Christine Neff. Das ist das Mindful Self-Compassion, so ein Kurs, so ein Programm, MSC. Das geht auch 8 Wochen lang.
Und da gibt es ganz viele verschiedene Tools, was man alles ausprobieren kann. Natürlich als erstes das Arbeitspensum verringern, weil wenn man weiterhin arbeitet, als wäre nichts, dann hat man keine Zeit für all diese, ich sag mal, Interventionen und Achtsamkeitsübungen, damit man sich da selbst wieder als Busfahrer rausfahren kann. Und das heißt also erstmal weniger arbeiten. Dann auch Unterstützung suchen und annehmen. Du hast es eben gesagt. Dann immer wieder gucken, was kann ich in den nächsten 3 Stunden, in den nächsten 3 Tagen und ganz wichtig auch, was sind eigentlich meine Werte? Weil je kohärenter wir mit unseren Werten leben, desto besser geht es uns, auch gerade mitten im Burnout, ne? Wirklich zu gucken, was sind meine Werte? Das klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen abstrakt, aber ist es gar nicht.
Nein, wir haben das ja gesehen in Phasen des Burnouts, die Werte verändern sich, also dass Arbeit an höchster Stelle ist. Und gerade in so einer Situation, wo alles auf den Kopf gestellt ist, guckt einfach im Internet eine Liste von Werten und schaut nochmal, was ist mir wichtig, bewertet das von 0 bis 10, 10 ist maximal wichtig und in einer zweiten Spalte von 0 bis 10, was habe ich denn letzte Woche von diesen Werten wirklich realisiert? Und wenn da zum Beispiel Natur eine 10 bei mir ist, aber ich war seit Wochen und Monaten nicht mehr in der Natur, dann könnt ihr da direkt ansetzen. Und werdet merken, es wird euch direkt besser gehen. Und das ist so eine typische Übung, Intervention, die wir machen, mit Werten arbeiten, weil das einfach so viel Sinnhaftigkeit gibt. Und das hat wieder mit psychischem Wohlbefinden zu tun. Aber auch angenehme Aktivitäten, die lassen dann die Stimmung einfach dann auch besser werden. Und das tut natürlich auch gut.
Das klingt immer so ein bisschen banal. Aber wenn man im Burnout ist, dann muss man da ganz intentional hingucken und sagen, angenehme Aktivitäten. Was ist meine angenehme Aktivität? Also ich bin ja tatsächlich zu diesem ganzen Thema auch gekommen, weil es mir mal in einer Phase meines Lebens sehr, sehr schlecht ging. Und ich habe genau das gemacht. Also bei mir war es jetzt vielleicht nicht in dem Sinne ein Burnout von zu viel Arbeit, sondern es war irgendwie eine Unglückskrankheit aufgrund von einer Trennung. Und habe aber tatsächlich, weil es mir auch so schlecht ging, dass ich gar nicht wusste, wo oben und unten ist, mir überlegt, was mache ich heute, was mir gut tut? Was könnte das sein? Und dann war es mal eine 10-minütige Meditation. Oder es war auf einer Bank sitzen und eine Limonade trinken oder so. Ne? Also du als Therapeutin weißt ja, das sind ja genau diese Inseln.
Ja, und es wirkt so leicht, ist es aber dann in dem Moment nicht. Und wenn man es aber dann macht, dann der Effekt, der kommt ja dann doch direkt. Und das ist ja das Schöne daran, dass wir den Bus fahren können.
Ja, und du hast natürlich auch wie immer Studien mitgebracht. Und zwar, wir haben es ja eben schon gesagt, Achtsamkeitsprogramme und Burnout passen gut zusammen, ne?
Genau, ich habe ein systematisches Review rausgesucht von Schoka et al. 2024, erschienen in der Frontiers in Public Health. Und die haben die Wirkung von standardisierten Achtsamkeitsprogrammen auf Burnout untersucht. Nicht nur MBSR, sondern auch andere Programme. Und die Autoren haben hier 49 randomisiert kontrollierte Studien ausgewertet mit dem Schwerpunkt auf Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind. Also es war irre, als ich nach Studien gesucht habe. So viele Studien im Bereich Pflege. Also die letzten Jahre Pflege, auch Menschen, die TherapeutInnen und so, ne? Und in diesem, also insgesamt, wenn man das alles zusammen addiert, waren das dann über 7000 Teilnehmende. Und die Trainingsdauer, also von diesen Achtsamkeitsprogrammen, die haben variiert. Manche, die gingen nur 4 Wochen, andere gingen länger mit 52 Wochen, da war eine Varianz. Und was gezeigt werden konnte, ist, 67% der Studien zeigten einen signifikant positiven Effekt bei den Achtsamkeitstrainings für mindestens einer der Burnout-Indikatoren. Also so ein Indikator ist zum Beispiel diese emotionale Überforderung oder so, ne, sich irgendwie total ausgebrannt zu fühlen und erschöpft zu fühlen, dass es sich dann verbessert hat. Und es kam noch heraus, die Trainingsdauer hat natürlich auch einen starken Einfluss. Also bei mindestens 16 Stunden Training gab es eine 86% höhere Wahrscheinlichkeit eines signifikanten Effekts auf das Burnout. Das macht natürlich ja auch Sinn. Wenn man länger trainiert, Achtsamkeit, dann ist es nicht einfach nur so, ach, ich habe es gehört, sondern man kann das wirklich integrieren in das Leben, den Alltag anders strukturieren, aber auch selbst das Denken einfach etwas verändern, der Umgang mit Emotionen und überhaupt mit Stressoren im Außen.
Und du hast noch eine Studie. Wir haben schon so viel gequatscht, ne? Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben, damit wir diese ganzen interessanten Sachen, die du hier mitgebracht hast, noch unterkriegen. Und zwar eine Meta-Analyse, die auch super spannend ist.
Ich werde das in einem Satz nur sagen. Also von Wasson und Kollegen 2020 erschien diese Studie in Mindfulness und es war auch eine Meta-Analyse zur achtsamkeitsbasierten Intervention und Selbstmitgefühl. Und da haben die 27 Studien zusammengeführt, auch Menschen aus dem Gesundheitswesen und so, verschiedene Achtsamkeitsprogramme. Und das Ergebnis war auch da, wenn man vorher und nachher miteinander vergleicht, dass es eine signifikante Verbesserung auch des Selbstmitgefühls gab in den Interventionsgruppen im Vergleich zur Kontrollgruppe. Also auch wenn nicht spezifisch ein Selbstmitgefühlstraining durchgeführt wurde, hat das eine Auswirkung darauf, auf die Teilnehmenden, ja, wie viel Mitgefühl sie mit sich haben, was auch eine wichtige Botschaft ist, über die wir heute schon gesprochen haben.
Ja, wir hoffen sehr, dass wir natürlich mit dieser Folge auch wieder einen großen Blumenstrauß von Ideen und Tools für euch zusammengetragen haben, denn es ist natürlich so, nicht alles macht jedem Spaß, was total logisch ist, oder nicht alles funktioniert bei jedem. Oder man steckt gerade fest in zum Beispiel der Suche nach einem Therapieplatz. Oder. Ne? Es gibt viele verschiedene, so viele Menschen wie es gibt, so viele Wahrheiten gibt es und so viele einzelne Geschichten und Wahrnehmungen gibt es natürlich auch in einem Burnout logischerweise. Und deswegen sind es hier einfach wie immer nur Inspirationen und Ideen. Und ihr nehmt euch wie immer das, was ihr braucht und wo ihr sagt, das probiere ich mal aus. Oder damit gehe ich jetzt in Resonanz. Oder das klingt interessant. Ich will aber unbedingt noch, bevor die Übung kommt, auch zur Anleitung zum Burnout kommen, nämlich zur sogenannten paradoxen Intervention. Denn ich weiß nicht, woher die kommt, aber es gibt auch ein Buch, das heißt Anleitung zum Unglücklichsein. Das habe ich auch gelesen, natürlich.
Ja.
Und da stehen auch ganz ähnliche Sachen drin, was natürlich mit Absicht so geschrieben ist. Also kann ich auch nur empfehlen, das ist auch sehr unterhaltsam, wenn man unglücklich sein will, was man dann machen muss. Viele Menschen, dann erkennt man das, während man das Buch liest, machen das tatsächlich jeden Tag um einen rum, ne? Weil dann schärft man quasi seine Wahrnehmung darauf, dass das natürlich viele Menschen tatsächlich unbewusst machen. Und deswegen gibt's ja achtsam, damit wir da achtsam hingucken. Also woher kommt denn die paradoxe Intervention mit der Anleitung zum Burnout?
Ich habe das auch aus einem Buch, aber wir werden das in die Shownotes reinbringen. Ich habe das auch aus einem Buch, aus den Therapiematerialien, die ich habe. Und ach, das super. Buch, was du genannt hast, das ist, glaube ich, von Watzlawick. Und der ist halt systemische Therapie auch. Und die helfen manchmal, diese paradoxen Interventionen. Also ein so ein Satz zum Beispiel ist, also ne, das musst du machen, damit du auf jeden Fall Burnout kriegst. Mhm. Strebe nach Perfektion, immer und überall.
Oh Gott,
gut
ja.
genug ist nie genug, gib dich nie mit weniger zufrieden.
Oder private Interessen, zweitrangig, deine Arbeit braucht dich mehr als alles andere. Hobbys und Freunde können warten.
Ja, das ist auch krass, ne? Oder was haben wir noch? Arbeiten ist harte Arbeit. Sorg dafür, dass dich nichts ablenkt. Eine angenehme Atmosphäre am Arbeitsplatz, überbewertet. Warum solltest du dich dort wohlfühlen, wo du den Großteil deiner Zeit verbringst?
Ja. Und man fühlt sich dann auch so ertappt, wenn man das natürlich schon mal gedacht hat oder wenn man sich gestern oder vorgestern so genauso verhalten hat, dann ist es so, ist es ja auch bei der Anleitung zum Unglücklichsein, dass wenn man das liest, nicht nur die anderen machen das, sondern man selber natürlich auch und man fühlt sich dann ertappt und so ist es ja auch gemeint. Ich mag auch gerne, glaube fest daran, dass alles allein von dir abhängt. Wenn etwas nicht klappt, liegt es nur an dir. Hilfe annehmen ist ein Zeichen von Schwäche. Also Finger weg davon. Überforderung und Hilflosigkeit bloß nicht zulassen. Das sind also die Punkte, wie man sich selbst in den Burnout denkt und arbeitet und dementsprechend auch handelt und selbst lebt. Das ist also auch sehr, sehr spannend. Ja, das kommt auch in die Shownotes hier. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was für eine Übung du vorbereitet hast für uns heute.
Ich habe eine Mitgefühlsmeditation geschrieben, weil ich gedacht habe, genau das brauchen wir doch jetzt. Also wenn man mitten im Burnout ist, brauchen wir eine Metameditation.
Ach, ja, sehr schön. Weil dieses Mitgefühl in der Metameditation, das hat man für sich und für andere. Und das fällt wiederum auf einen selbst auch wieder zurück, ne?
Genau, und hier fangen wir erstmal mit uns selbst an, wobei doch, ich habe das auch ausgeweitet auf alle Wesen, glaube ich sogar. Doch. Wir fangen mit uns selbst an und richten es dann auch an alle Wesen. Doch, ich habe es auch drin.
Ja, und es ist ein Kreislauf, denn je besser es uns geht, desto mehr Kapazitäten haben wir auch, die Welt schöner zu machen mit unserem Sein, einfach nur mit dem, wie wir sind. Und das geht aber nur, wenn wir uns, du hast das eben so schön gesagt, um uns selber kümmern. Also Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl, Zeit, Achtsamkeit, am Wegesrand des Lebens, sage ich mal, stehen bleiben und an einer Blume riechen, ist tatsächlich existenziell wichtig für uns. Wir sind Menschen, wir haben Bedürfnisse, wir brauchen Verbundenheit, wir brauchen Natur, wir brauchen Durchatmen, wir brauchen mal Stille, wir brauchen ja neue Gedanken, neue Ideen, Kreativität und eben auch deine Übungen. Dann ja, bin ich sehr gespannt. Ich liebe ja die Meta-Meditation. Das ist jetzt quasi eine Burnout-Abwandlung, extra für euch gemacht, exklusiv von Mayung. Ich danke dir sehr, wie immer natürlich, für deinen Input und deine schönen Ideen und euch für eure Zeit und dass ihr diese Folge teilt mit so vielen Menschen wie möglich, die diese Folge vielleicht jetzt gerade brauchen, ohne vielleicht zu wissen, dass sie diese Folge vielleicht jetzt gerade brauchen. Und dann sage ich und bitteschön.
Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper, zur Ruhe zu kommen. Wenn du während der Übung merkst, dass du abgelenkt bist, nimm es so gut es geht freundlich wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Ich lade dich nun ein, in Verbindung mit einer freundlichen und wohlwollenden Atmosphäre zu kommen. Du kannst dich an eine Situation erinnern, in der du ganz entspannt, zufrieden und gelassen warst. Lass diese Situation vor deinem inneren Auge lebendig werden, indem du deine Sinne durchgehst. Was siehst du? Hörst du? Riechst du und fühlst du? Aus diesem Gefühl des freundlichen Wohlwollens heraus lade ich dich nun ein, innerlich Wünsche für dich zu wiederholen. Du kannst dir vorstellen, dass dieses Gefühl des Wohlwollens wie das Licht der Sonne ist oder eine warme Dusche und jeder Teil deines Körpers und deines Geistes durchdrungen wird von dieser Wärme. Nachdem du den Wunsch für dich formuliert hast, weitest du deine liebevolle Güte auf alle Wesen aus und wünschst es allen. Möge ich glücklich und leicht in Körper und Geist sein. Stell dir vor, wie du dich fühlst, wie du aussiehst, wenn du ganz glücklich und leicht bist. Und wiederhole die Absicht und den Wunsch noch einmal. Möge ich glücklich und leicht in Körper und Geist sein. Mögen alle Wesen glücklich, friedvoll und leicht in Körper und Geist sein. Möge ich sicher und beschützt sein. Verbinde dich mit dem Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Möge ich sicher und beschützt sein. und wiederhole diesen Wunsch für alle. Mögen alle Wesen sicher und beschützt sein. Möge ich jeden Tag die Freude in mir nähren. Was bereitet dir Freude? Stell dir vor, wie du dir jeden Tag eine kleine oder auch große Freude bereitest. Und wiederhole den Wunsch. Möge ich jeden Tag Freude in mir nähren. Mögen alle Wesen jeden Tag Freude in sich nähren. Und nun spür noch mal in dich hinein. Gibt es noch einen Wunsch, den du dir jetzt schenken magst? Sag ihn erstmal für dich selbst und weite deinen Wunsch auf alle Wesen aus. Auch im Alltag kannst du immer wieder in Kontakt mit deinen guten, wohlwollenden Wünschen kommen. Nimm noch einmal 3 bewusste Atemzüge und komm wieder langsam mit deiner Aufmerksamkeit zurück in den Raum und öffne langsam deine Augen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Mittwoch neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.